Bevor ihr geht in die Kinderstunde, frage ich euch mal. Eine Frage in die Sonntagsschule. Wer hat diese Frage gestellt? Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen. Aber Annemarie, du gehst nicht in die Sonntagsschule. Ich wünsche euch eine gesegnete Zeit. Feiert weiter Gottesdienst in der Sonntagsschule. Aber die Annemarie bleibt hier. Es sind die Magier, die Sterndeuter, und ich glaube, jeder wusste die Antwort auf diese Frage. Felix Mendelssohn hat diese Frage, wie ich finde, sehr schön auf ganz wunderbare Weise in sein Christusoratorium eingebaut. Und Dankeschön, lieber Friedemann, dass du uns ermutigt hast, diese Chorpartitur einzuüben. Danke für dein Vertrauen in uns und die Geduld beim Üben. Du hast uns das wirklich zugetraut, dass wir das schaffen. Und deine positive Art, die war einfach bereichernd. Und ich hatte den Eindruck, dieses Projekt hat uns 6 Männern auch gut getan. Musik verbindet eben. Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen und sind gekommen, ihn anzubeten, fragten die Sterndeuter aus einem fernen Land im Osten, als sie nach Jerusalem kamen. Und sie sind ehrlich gesagt die obskursten Persönlichkeiten der Weihnachtsgeschichte. Ich möchte mit uns in dieser Botschaft unterschiedliche Personen des Weihnachtsdramas betrachten. Persönlichkeiten, die uns durch ihre Reaktionen auf die Geburt Jesu etwas vermitteln können. Lass uns zunächst den Text aus Matthäus 2, 1 bis 12 weiterlesen. Da heißt es, Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde, fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Als König Herodes das hörte, erschrak er, wurde bestürzt und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem in Judäa, antworteten sie, denn so ist es in den Schriften durch den Propheten vorausgesagt. Und du, Bethlehem, im Land Juda, du bist keineswegs die unbedeutendste unter den Städten Judas. Denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird, wie ein Hirte seine Herde. Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Daraufhin schickte er sie nach Bethlehem. Geht und erkundigt euch genau nach dem Kind, sagte er, und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt. Dann kann auch ich hingehen und ihm Ehre erweisen. Mit diesen Anweisungen des Königs machten sie sich auf den Weg, und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben sie ihm Gold und Weihrauch und Myrrhe. In einem Traum erhielten sie daraufhin die Weisung, nicht zu Herodes zurückzukehren. Deshalb reisten sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Ich finde diese Magier aus dem Morgenland absolut faszinierende Gestalten. Welche Kernbotschaft vermitteln Sie uns. Warum wurden gerade Sie nach Bethlehem zu Jesus geführt? Ich denke, das ist eine berechtigte Frage. Welche Rolle spielen Sie in dieser Weihnachtsgeschichte? Und ich denke, durch Sie will uns der Heilige Geist eines klar machen: Alle Menschen sind gerufen, Jesus zu suchen und ihn anzubeten. Gott wendet sich dem Fremden zu. Jesus bringt Erlösung nicht nur den Juden, sondern allen Nationen. Genau diese Weisheit wird uns durch die Magier, die aus dem fernen Osten kamen, verdeutlicht. Matthäus berichtet ja in seinem Evangelium nichts von den Hirten, die in den Stall nach Bethlehem kamen, um das Jesuskind anzubeten. Er richtet unsere Blicke gleich auf diese Fremden, diese heidnischen Astrologen, diese Menschen, die eigentlich für die Juden als unrein galten. Und wir wissen nicht viel über diese Sterndeuter, auch wenn es einige volkstümliche Legenden über sie gibt. In den altkirchlichen Schriften werden sie als die sogenannten heiligen drei Könige Kasper, Melchior und Balthasar bezeichnet. Aber das ist im Grunde eine etwas irreführende Benennung. Sie waren keine Könige in dem Sinne, sondern eher Priester, die in der Sternkunst eingeweiht waren und die alten babylonischen astrologischen Überlieferungen fortsetzten. Die Bibel sagt uns nicht einmal, ob es drei waren, sondern nur, dass sie dreierlei Geschenke brachten. Und sehr wahrscheinlich fanden diese Magier nicht kurz nach den Hirten, den neugeborenen König, das Jesuskind in der Krippe im Stall liegen, sondern laut Vers 11 haben wir gerade gelesen, fanden sie Jesus in einem Haus. Es spricht also einiges dafür, dass dieses Ereignis Wochen oder vielleicht sogar Monate, vielleicht sogar ein Jahr nach Jesu Geburt im Stall stattfand. Wir haben gelesen, sie kamen in das Haus und beteten Jesus an. Diese Magier waren also die ersten Heiden, die Jesus Christus, den menschgewordenen Gottessohn, anbeten. Und ich denke, das will Matthäus in seinem Evangelium ganz besonders betonen. Jesus ist der verheißene König und Messias, und nicht nur das Volk Israel, sondern alle Menschen sind zunächst mal gerufen, Jesus zu suchen und ihn anzubeten. Schon gleich am Anfang seines Evangeliums weist er darauf hin. Sollte es uns dann wundern, dass er sein Evangelium mit welchen Worten beendet? Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht hin in alle Welt, geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Ist das nicht wunderbar, liebe Geschwister? Jesus ist der König, er ist der Messias, nicht nur für die Juden, sondern auch für uns Heiden. Die unbegreifliche Liebe Gottes gilt allen Menschen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich gestern auch gefreut, als diese afghanische Familie in den Heiligabend-Gottesdienst kam. Karl hat sie angerufen, Wahid und seine Frau, die auch hochschwanger ist, mit ihren Kindern. Die kommen regelmäßig ins Asylcafé, in unsere Oase. Und wir wünschen uns, dass diese Menschen, diese Heiden, die Jesus nicht kennen, ihn kennenlernen und ihn lieben lernen. Alle Menschen sind gerufen, Jesus zu suchen, in ihm Heil zu finden und ihn anzubeten. Es ist sein wohlwollender Wille, dass deine Arbeitskollegen, deine Schulfreunde, deine Kommilitonen an der Uni, deine Verwandten, deine Nachbarn Jesus finden und ihn anbeten. In Johannes 4, Vers 23 heißt es, dass der Vater echte Anbeter sucht. Das letztendliche Ziel der Mission ist, dass Gott durch sein Wort Anbeter gewinnt. Gott möchte den Himmel bevölkern mit Menschen, die seinen Sohn anbeten, die sich an seinem Sohn erfreuen. Und wir haben es hier schon sehr oft erwähnt, ich habe es erwähnt, Mission existiert, weil es an Anbetern fehlt. Und die Magier aus dem Morgenland erinnern uns also an diese Wahrheit, dass das gute Wort, das Mensch geworden ist, wie wir gestern das gehört haben, allen Menschen gilt. Alle sind gerufen, Jesus zu suchen und ihn anzubeten. Weihnachten sollte also für uns Christen Motivation für Mission sein. Nun, welche Person der Weihnachtsgeschichte ist wahrscheinlich den meisten Menschen, wenn sie diese Geschichte lesen, unsympathisch? Dankeschön. Er ist ein Tyrann, ein Despot. Der Kindermord von Bethlehem geht seine Verantwortung. Und die Reaktion des Herodes erinnert uns daran, was passiert, wenn wir ein Leben getrieben von Angst leben. Als er von den Sterndeutern hörte, wir sind hier, weil wir den neugeborenen König der Juden suchen. Wo ist er? Wir haben seinen Stern gesehen. Wir sind gekommen, ihn anzubeten. Da geriet er in Panik. Er erschrak, so heißt es in Vers 3, was wörtlich heißt, dass er erregt und erschüttert war. Herodes war ein Mann, der schon immer in Angst gelebt hatte. Er war kein richtiger Jude, ein Idumäer, und er hatte immer Angst, jemand würde ihn von seinem Thron wegstoßen und ihm seinen Thron streitig machen. Aus der jüdischen Geschichte wissen wir, dass er 10 Frauen und 12 Kinder hatte. Eine seiner Frauen, Mariamne, hatte einen Bruder namens Aristobulus, der war Hohepriester. Herodes fürchtete Aristobulus und ermordete ihn. Und danach tötete er auch seine Frau Mariamne. Sein Misstrauen kannte wirklich keine Grenzen. Er befürchtete sogar, dass seine beiden ältesten Söhne ihm den Thron streitig machen könnten, und so ermordete er sie auch. Sein ganzes Leben war gekennzeichnet von Verschwörungen und Hinrichtungen. 5 Tage vor seinem Tod ließ er seinen ältesten Sohn hinrichten, weil dieser nach seinem Thron getrachtet hatte. Als eine der letzten Untaten seines fürchterlichen Lebens ließ er die vornehmsten Einwohner Jerusalems ins Gefängnis werfen mit dem Befehl, dass im Augenblick seines Todes alle niedergemetzelt würden. Und er soll dazu gesagt haben, die Menschen werden bei meinem Tod nicht weinen. Ich will aber, dass sie weinen, selbst wenn sie um jemand anders weinen. So ein Typ war Herodes. Ein Mensch getrieben von Angst. Wir können uns also gut vorstellen, dass die Fragen der Sterndeuter sein Gefühl der Angst und Panik verstärkten. Plötzlich sah er seine Herrschaft in Gefahr, und seine Angst, sie führte zu Verheimlichung und zu Vortäuschung. Oh, geht doch nach Bethlehem und sucht das Kind. Und wenn ihr es gefunden habt, dann kommt wieder her und erzählt mir von ihm. Sagt mir, wo es ist, dann will ich auch hingehen, um es anzubeten. Und das Ganze steigert sich noch mehr. Diese Angst hat diesen Mann zu einem krankhaften Konkurrenzdenken, sein Misstrauen, es kennt wirklich keine Grenzen. Und als er hörte, dass die Sterndeuter ihn hintergangen hatten, dass sie eben nicht zurückkamen, um ihm zu sagen, wo der neugeborene König der Juden jetzt ist, da geriet er außer sich vor Zorn, und er schickt Soldaten aus in Bethlehem und in der Umgebung, dort alle Jungen von 2 Jahren und jünger umbringen sollten. Die Angst dieses eiskalten Menschen führt zu Vortäuschung, zu einem erbarmungslosen Konkurrenzdenken und letztlich zum Missbrauch von Macht. Nun, wir hören diese Fakten, diese Überlieferungen und wir denken sofort, ja, das ist ein Extremfall. Herodes war ein Psychopath. Aber auch wir können von Angst getrieben und motiviert werden. Das muss nicht immer so extrem sein und ist auch nicht immer so extrem, Gott sei Dank. Trotzdem wirkt Angst zerstörerisch. Angst vor Krankheit, Existenzängste, Angst vor der Zukunft, Angst vor Terroranschlägen, Angst vor Flüchtlingen, Angst um unsere Sicherheit, Angst um unseren Wohlstand, Angst, dass das Leben mal anders verläuft, als wir uns das wünschen und vorstellen. Und wenn wir das nicht erkennen und uns dagegen wehren, dann ist es sehr wohl möglich, dass die Angst in uns Misstrauen erweckt und dieses Misstrauen dann anfängt zu wachsen und zerstörerisch wirkt, sodass wir ein Leben führen, das alles andere ist als authentisch. Die Sterndeuter, sie veranschaulichen uns in der Weihnachtsgeschichte was ganz anderes. Sie stehen da als ein regelrechter Kontrast zu Herodes. Diese weisen, intelligenten Männer waren bereit, sich führen zu lassen. Zunächst mal ins Ungewisse. Und ihre Bereitschaft, sich von einem Stern führen zu lassen, führte sie hin, dass sie klarer sehen konnten. Es führte sie letztlich zu großem Glück, zu übergroßer Freude. Wenn man über diese Geschichte nachdenkt, könnte man sich fragen, gibt es immer einen Weg, um klarer zu sehen? Weihnachten beantwortet die Frage mit ja. Durch Jesus Christus gibt es einen Weg, um wieder klar sehen zu können. Jesus kam in diese Welt und brachte uns Licht. Und wer dieses Licht in sein Leben lässt, der darf auch erleben, wie die Dunkelheit weichen muss und wie wir ein Leben führen können, das eben nicht getrieben ist von unseren Ängsten und unserer eigenen Selbstbestimmung. Nur eine dritte Person möchte ich erwähnen. Sie gehört ja eigentlich auch zu den wichtigsten Nebendarstellern dieses Dramas. Wer könnte das denn sein? Maria. Nicht mehr, gell? Doch. Letzten Sonntag war ich in Mössingen zum Predigten und in der Schriftlesung, da wurde aus dem Lukas-Evangelium gelesen, unter anderem auch Lukas 1, Vers 38. Es ist die Antwort Marias auf die Ankündigung der Geburt Jesu. Siehe, ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Zu wem sagt denn Maria nochmal diese Worte? Wie heißt es? Zum Engel. Wie heißt er nochmal genau? Gabriel. Gabriel erscheint und er sagt, Maria, Maria, du bist beschenkt mit großer Gnade. Der Herr ist mit dir. Hab keine Angst. Maria, du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Maria sagt, wie soll das geschehen? Ich bin noch Jungfrau. Wie soll ich schwanger werden? Dann sagt ihr Gabriel, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Und deshalb wird das Kind, das du zur Welt bringen wirst, heilig und Gottes Sohn genannt werden. Und auf diese Ankündigung hin antwortet Maria dem Engel, siehe, ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Meine lieben Geschwister, liebe Freunde, das sind sehr starke Worte. Sich willig unterzuordnen, ist in unseren Tagen, in unserer Zeit eine seltene Sache. Wahrscheinlich war es noch nie einfach, sich jemandem unterzuordnen, seit wir jenseits von Eden leben. Wir mögen es, wenn andere sich uns unterordnen. Aber dass wir uns dem Willen eines anderen unterordnen, das fällt uns nicht leicht. Wir sind eine Generation, die von sich denkt, dass sie in allen Dingen sehr wohl Bescheid weiß. Wir haben die Dinge im Griff. Und wir wollen, dass unsere Meinungen gehört werden. Und wir denken, wir haben ein Recht darauf, genau zu erfahren, warum etwas so geschieht, wie es geschieht, oder so verläuft, wie es verläuft. Es ist erstaunlich, dass in der Weihnachtsgeschichte uns nicht viel gesagt wird, was in Maria vorging, als plötzlich ihr normaler Lebensalltag durch das Erscheinen dieses Engels unterbrochen wurde und von dem Augenblick an sich ihr ganzes Leben eigentlich veränderte. Wir lesen die Berichte und müssen feststellen, ja, Gott hat sich da nicht groß erklärt. Er hat gesprochen, er hat angekündigt und das war's. Was das für den Ruf Marias bedeutete und welche Spannungen das in ihre Beziehung zu Josef, ihrem Verlobten, bringen würde, das scheint Gott nicht groß zu interessieren. Zunächst mal. Und der moderne Mensch fragt sich, ist das nicht unsensibel, ist das nicht aufdringlich von Seiten Gottes? Die Antwort lautet natürlich ja, wenn wir unsere Meinungen und unsere Pläne und unsere Wünsche und unsere Tagesordnung, ja, wenn wir uns selbst in den Mittelpunkt stellen. Aber wenn Gott der Mittelpunkt unseres Lebens ist, dann verstehen wir, dass er sich nicht groß erklären muss. Er ist Gott. Liebe Geschwister, ich denke, nach was Gott sich am meisten sehnt, was ihn am meisten erfreut und ehrt, ist ein Herz, das bereit ist, sich seinem Willen unterzuordnen, auch wenn es nicht alles versteht. Die Bibel nennt das Vertrauen. Ja, selbst wenn unsere eigenen Pläne und Träume zerschlagen werden. Ich bin mir sicher, Maria hat mit ihren Freundinnen und auch mit ihrem Verlobten an dem Tag, bevor der Engel erschien, über alles andere geredet, aber sicher nicht darüber, dass sie vor der Hochzeit irgendwie auf sehr mysteriöse Weise, geheimnisvolle Weise schwanger wird und ihr Kind in einem Stall gebären wird und dann für eine längere Zeit nach Ägypten fliehen muss. Das Verhalten der Maria erinnert uns also auch daran, was es bedeutet, sich willig unterzuordnen und zu sagen, Herr, hier bin ich, es geschehe mir nach deinem Wort, ich will deine Dienerin sein. Sich unterzuordnen und einzuordnen in Gottes Plan ist eine wunderschöne Sache. Es ist auch etwas Göttliches. Denn Jesus selbst war bereit, sich in den Plan Gottes einzuordnen, ja, sich unterzuordnen in diesen Ratschluss, den Vater, Sohn und Heiliger Geist vor Grundlegung der Welt gemeinsam fassten. Er war bereit, ein Embryo, ein Mensch zu werden, einen Körper anzunehmen und ein kleines Baby zu werden, in ärmlichsten Verhältnissen auf dieser Welt zu kommen, um später durch einen schrecklichen Opfertod die Strafe für unsere Sünde auf sich zu nehmen. Und der Schreiber des Hebräerbriefs erfasst diese dienende Haltung des Herrn Jesus so zusammen in Hebräer 10. Darum hat Christus, als er in die Welt kam, gesagt: Opfer und Gaben willst du nicht, stattdessen hast du mir einen Leib gegeben. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Gefallen. Da habe ich gesagt: Hier bin ich. Ich weiß, dass in der Schrift von mir die Rede ist und bin gekommen, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Jesus war bereit, den Willen des Vaters zu tun, auch wenn das bedeutete, dass er leiden würde und in alle Ewigkeit nicht nur 100% Gott, sondern auch 100% Mensch zu sein. Und wir wissen, dass seine Bereitschaft, den Willen Gottes zu tun, von der Krippe bis zum Kreuz zur Folge hatte, dass Gott ihn auch hoch erhoben hat und ihm den Namen verliehen hat, der über jedem Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und der irdischen und unterirdischen Welt, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Philipper 2, Vers 10. Maria war bereit, sich einzuordnen in den Plan Gottes. Sie war bereit, eine Dienerin zu werden. Und auch Jesus war bereit, ein Diener zu werden, arm zu werden, den Weg der Entäußerung zu gehen, um uns zu erlösen. Das feiern wir an Weihnachten. Und diese Tatsache ist auch heute noch frohe Botschaft. Sie ändert sich nicht, auch wenn vielleicht bei dem einen oder bei dem anderen die weihnachtliche Stimmung durch die Geschehnisse in der Welt vielleicht getrübt sind. Noch eine letzte Personenschar möchte ich erwähnen. Auch sie begeistert mich immer wieder neu, wenn ich die Weihnachtsgeschichte lese. Und das sind die Engel, diese Boten Gottes, die leidenschaftlich unterwegs sind im Auftrag des Herrn. Sie widerspiegeln etwas von der Leidenschaft des Himmels in jener ersten Weihnachtsnacht. Wahrscheinlich können wir uns das gar nicht vorstellen, was in der unsichtbaren Welt vor sich ging, als Jesus, die zweite Person der Gottheit, einer von uns wurde, um dort in Bethlehem zur Welt kam. Die Bibel lüftet nur ein wenig den Schleier, aber ich kann mir vorstellen, der ganze Himmel war voller Spannung, um zu sehen, was jetzt passiert. Der Schöpfer wird Geschöpf, der ewige Gottessohn wird Mensch. Und so wie damals, als die Erde geschaffen wurde, kann sich die Engelwelt nicht mehr zurückhalten und ihre Freude bricht aus und berührt unsere zeitliche Welt. Im Buch Hiob wird uns gesagt, dass die Engel und die Morgensterne sangen und jauchzten, als Gott die Erde erschuf. Wie viel mehr muss der Himmel frohlockt und gejubelt haben, als Jesus, der Heiland, geboren wurde, der eine, der kam, um uns die tiefe Liebe des Vaters zu offenbaren. Der Text sagt uns nicht, dass die Engel gesungen haben. Aber sie haben auf jeden Fall Gott gelobt und ihre Leidenschaft zum Ausdruck gebracht. Und der Tag, an dem wir in den Lobpreis der himmlischen Heerscharen einstimmen, der liegt noch in der Zukunft. Ich bin sicher, die Engel haben Gott auch gelobt. damals, weil ein ganz entscheidendes Kapitel der Heilsgeschichte aufgeschlagen wurde. Gottheit und Menschheit in einer Person vereint, auf unergründliche Weise. Das war das Wunder von Bethlehem. Gott war Mensch geworden, um uns verlorene Geschöpfe zurück zum Vater zu führen. Und in jener Nacht wurde da einfach der Vorhang des Himmels für kurze Zeit beiseite geschoben und ein Engel hatte den Auftrag der Welt zu sagen, der Retter, ja Christus, der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem geboren. Und plötzlich war dieser Engel von den himmlischen Heerscharen umgeben und sie alle priesen Gott mit den Worten, Lukas 2, Vers 14 lesen wir es, Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Welch eine wunderbare Botschaft wurde doch in jener Nacht verkündigt. Frieden. Shalom. Und Frieden ist nicht nur ein Gefühl, sondern es ist ein Zustand des ganzheitlichen Wohlbefindens, in den wir durch Christus gebracht wurden. Wir haben durch Jesus Frieden mit Gott, oder besser gesagt, durch Jesus hat Gott mit uns Frieden gemacht. Und jeder, der zu Jesus kommt, darf erfahren, wie er innerlich heil wird. Aber gerade diese Episode der Weihnachtsgeschichte ist auch überschattet von einer bitteren Tatsache, finde ich. Die Engel kamen und lobten Gott. Und dann waren sie plötzlich wieder weg. Es war wieder Dunkelheit da. In Lukas 2, Vers 15 lesen wir, darauf kehrten die Engel in den Himmel zurück. Wisst ihr, an was mich das erinnert? Diese Welt ist nicht ein Ort der dauerhaften Leidenschaft und Freude. Es werden uns hier nur bestimmte Momente und Augenblicke besonderer Freude geschenkt. Jenseits von Eden gibt es nicht ein Leben ungetrübter Freude. Weihnachten vergeht. Der Geburtstag auch. An die tollen Geschenke gewöhnt man sich. In 3 Tagen hat man sich schon gewöhnt. Gebraucht sie und naja. Was uns die Engel-Episode also noch sagen kann, ist Folgendes. Trotzdem, auch wenn das so ist, es wird wieder Nacht, kann Gott doch jederzeit, an jedem Ort in unser alltägliches Leben, in unsere Nacht hineinbrechen und uns verändern und uns so punktuell immer wieder Augenblicke der Freude schenken. Immer wieder werden wir überrascht von Freude. Und viele von uns haben das erlebt, wie Gott uns überrascht mit Freude. Immer wieder, mitten in der Nacht, mitten in der Verzweiflung. Und wie können wir wissen, ob solche Erfahrungen mit unserem Gott echt sind? Nun, indem wir uns ehrlich fragen, führt mich das, was ich erlebt habe, näher zu Gott? Führt es mich in die Anbetung? Die Hirten auf dem Felde waren bereit, alles stehen und liegen zu lassen, sozusagen ihre ganze Einkommensquelle hinter sich zu lassen. Und sie machten sich auf, um Jesus zu finden und ihn anzubeten. Und jetzt sind wir wieder bei diesem Thema Anbetung. Der Kreis schließt sich. Was die Weisen mit den Hirten gemeinsam haben, sie kamen und beteten Jesus an. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum gerade die Hirten diese himmlische Erscheinung, diese göttliche Erfahrung zuteil wurde? die waren ja gerade die verachtetesten Leute im Volk, ganz unten in der Kaste. Eigentlich gehörten sie zu den verachtetesten ihrer Gesellschaft. Ganz einfache Leute, die außerhalb von Jerusalem ihre Nachtschicht schiebten. Gerade sie erfahren Gott in einer einmaligen Weise. Und ich denke, der Grund, warum gerade sie diese wunderbare Nachricht erfuhren und noch in der gleichen Nacht Jesus sehen konnte, ist einfach der. Sie waren wie wir. Wir können nicht Maria und Josef sein. Aber wir sind wie die Hirten, einfache Leute. Vielleicht nicht ganz so verachtet in der Gesellschaft. Zumindest die Berufsgruppe war etwas verachtet, weil die mussten immer draußen bleiben, konnten nicht nach Jerusalem kommen, zu den Festen. Aber diese einfachen Leute, die stehen für uns. Menschen, die ihre Arbeit verrichten. Und während wir warten, wird Gott uns überraschen. Und genau das will unser Gott. Er ist in unsere Welt, in unsere Zeit gekommen. Und seit jenem ersten Weihnachten kann er in unseren Herzen geboren werden und durch seinen Geist in uns leben und uns verändern. Er will unser Friede werden, unser Herr, unser Heiland. Und an einem solchen Tag wie heute erinnern wir uns auch, dass er wiederkommen wird. Nicht als kleines Baby, sondern in Macht und Herrlichkeit mit seinen Engeln. Gabriel wird auch dabei sein. Er wird kommen und sichtbar in unsere Welt eindringen. Aber bis dieser Tag anbricht, wollen wir hier ein Leben führen, meine Lieben, und ich denke, das haben wir heute ja auch aus dem Text entnommen, das nicht getrieben ist von unseren Ängsten, sondern das offen ist, immer wieder zu Jesus und zu seiner Freude geführt zu werden. Wir wollen unser Herzen, ja unser ganzes Leben willig unserem Herrn unterordnen. Das ist keine einfache Lektion. Aber das ist mein Wunsch und mein Gebet für mich selbst und auch für euch an diesem Weihnachten 2016. Ich wünsche mir, dass wir durch Gottes Hilfe es mehr lernen, unsere eigenen Pläne und Träume und Tagesordnungen aufzugeben, ja, dass wir bereit sind, das eigene, das Selbstzentrierte in uns sterben zu lassen. Und dass wir mit dem Frieden, den Jesus uns gebracht hat, erfüllt werden und in diesem Frieden ruhen können. Gott hat damals am ersten Weihnachtstag seine Leidenschaft für uns Menschen durch den Lobpreis der Engel offenbart. Nur in Jesus gibt es ganzheitlichen, innerlichen Frieden. Und er ist auch heute noch bereit, uns immer wieder zu überraschen, in unsere Welt hineinzukommen. Und das nicht nur an den Feiertagen oder an einem Sonntag im Gottesdienst, sondern in unserem alltäglichen Leben will er hineintreten, wo wir kämpfen müssen um unsere Existenz, wo wir auch leiden müssen. Da will er mit uns sein. Da ist er unser Immanuel. Da will er unser Heiland und Erlöser sein. Möge Gott uns an diesem Weihnachtsfeiertag einfach berühren in unseren Herzen, dass wir sehen können, wie er wirklich ist und wie er unser Leben führen und erfüllen will. Und lasst uns in den Lobpreis der Engel und der Hirten und Magier einstimmen und unseren Gott, der uns in Jesus Christus so nahe gekommen ist, mit aufrichtigen Herzen anbeten und preisen, weil wir überwältigt sind von dieser unendlichen Liebe, die zu allem bereit war. Der allmächtige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, verpackt in der Knechtschaft meines eigenen zerbrechlichen Menschseins. Dieses unglaubliche Geschenk. Es schreit nach Anbetung. Und deshalb, Brüder, lasst uns nochmal das Terzetto singen. Diesmal als Einladung zur Anbetung. Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen und sind gekommen, ihn anzubeten.